Gott ist gut. Das Thema heute soll sein, die zwei Seiten der Erlösung. Vielleicht gibt es noch mehr Seiten, aber ich möchte über zwei Seiten der Erlösung sprechen. Lasst uns am Anfang nochmal beten. Danke, Herr, dass du hier unter uns bist, und ich bete, Herr, dass du Herzen öffnest jetzt. Herzen öffnest für dein Wort. Ich bete darum, dass du zu uns sprichst, dass du in die Herzen hineinsprichst, dass deine Worte wirklich Veränderung bewirken, dass du uns alle zurüstest für die neue Woche, für die kommende Zeit, sodass wir im Glauben stark werden, geistlich heranwachsen, sodass du uns gebrauchen kannst mehr und mehr. In Jesu Namen. Amen. Die zwei Seiten der Erlösung. Die erste Seite ist Segen von Gott. Preis sei Gott. Also da allein könnte ich schon ein ganzes Seminar drüber halten. Segen von Gott empfangen. Die erste Seite, Segen von Gott. Lasst uns mal zum Epheser 1, Vers 3 gehen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt oder in den himmlischen Regionen in Christus. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen im geistlichen Bereich, in der Welt, in himmlischen Regionen, also im geistlichen Bereich gesegnet. Gott hat dich gesegnet. Sieh dich als gesegnet an. Das heißt, du bist gerettet, du bist wiedergeboren, die Sünden sind dir vergeben worden, Gottes Gnade ist über dir ausgegossen, Gott, du hast die Barmherzigkeit Gottes erlebt, er versorgt dich, er heilt dich, er beschützt dich, all das, du hast neues Leben in Christus bekommen. Das ist alles in deinem Herzen, alles in deinem Geist, da ist alles drin. Jesus hat alles für dich getan. Gesegnet. Ich bin gesegnet. Das solltest du dir selbst sagen. Vielleicht sagst du das jetzt gerade mal eben. Ich bin gesegnet. Und so häufig schauen Leute, Christen, geisterfüllte Christen, nach Segen, der von außen zu ihnen kommt. Sie haben Nöte, sie haben Krankheiten, sie haben Probleme. Ist nicht irgendwo jemand ein vollmächtiger Beter, der für mich betet? Und wenn es nicht den einen gibt, gibt es nicht die ganze Gemeinde. Vielleicht kann die Gemeinde für mich fasten und beten. Und wenn die Gemeinde zu klein ist, vielleicht eine ganze Konferenz. Ist nicht von irgendwo, sie suchen immer Hilfe von außen. Und Gott hat alles in dich hineingelegt, gesegnet. Also über diese Seite gesegnet. Vielleicht mache ich da nächsten Sonntag einfach weiter. Das wird auch meistens gepredigt, diese Seite. Ich meine, wir sind eine Glaubensgemeinde, du bist gesegnet. Da geht es darum, wie kannst du den Segen von Gott empfangen, wie kannst du den Segen, den Gott schon in dich hineingelegt hat, aktivieren. Einfach mal so ganz kurz. Wie der Segen zu dir kommt. Also stell dir eine Pipeline vor. Und da ist ein großes Reservoir. Da ist ein Becken mit viel Segen. Und jetzt, das ist dein Geist. Das ist der geistliche Bereich. Diesen geistlichen Segen brauchst du ja in der natürlichen Welt. In deinem Alltag, da brauchst du diesen Segen. Wie kommt der Segen dahin? In der Mitte gibt es eine Schleuse. Das ist dein Denken. Das ist deine Mentalität. Wenn du dich nicht gesegnet siehst, wenn du immer wartest, dass Segen von außen zu dir kommt, dann bist du gesegnet. Das ist alles in deinem Geist, bloß es kommt außen nicht an. In deinem Körper kommt es dann nicht an. In deiner Seele, in deinem Alltag kommt dieser Segen dann nicht an. Wenn du aber anfängst, dich gesegnet zu sehen, wenn du anfängst, das zu sagen, was Gott über dein Leben sagt, zu dir sagt, wenn du dich mit Christus identifizierst, wenn du das erkennst, du bist gesegnet. Dann öffnet sich diese Schleuse, deine Mentalität ändert sich und dann kann der Segen zu dir kommen. Also das nur so nebenbei einfach mal. Ich habe oft drüber gepredigt. Meistens wird diese Seite gepredigt. Da ist jemand in Not, wir sagen, glaube an Jesus und er ist für dich da. Das stimmt ja. Du kannst in Jesus gesegnet werden. Das ist eine wunderbare Seite der Erlösung, oder? Du bist gesegnet. Du bist da nicht mehr allein in dieser Welt, in deinem Alltag gesegnet. Die zweite Seite ist dein Dienst für Gott. Na gut, das wird nicht immer so häufig gepredigt. Wir wollen so, weißt du, die Herr segne mich Konferenzen sind immer bis auf den letzten Platz belegt. Aber Missionskonferenzen und der Herr braucht dich, lass uns mal ein Seminar machen, wie kannst du besser in der Gemeinde mitarbeiten? Ja, da sind immer noch Plätze frei, oder? Aber diese Seite gehört genauso dazu. Lass uns mal zum 1. Thessalonicher 1, Vers 9 gehen. Sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, also gerettet. Sie sind gesegnet, sie sind gerettet, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist auch eine Seite der Erlösung. Gerettet, um Gott zu dienen. Nicht gerettet, um gesegnet zu sein. Natürlich auch, um gesegnet zu sein. Aber jetzt bist du gerettet und gesegnet, um Gott zu dienen. Das ist die zweite Seite. Segen von Gott und Dienst für Gott. Segen von Gott und Dienst für Gott. Dein Dienst für Gott. Segen von Gott empfangen und Verantwortung wahrnehmen. Beide Seiten. Segen empfangen und Verantwortung wahrnehmen für eine verlorene Welt. Diese beiden Seiten gehören zusammen. Eigentlich kannst du das beides gar nicht trennen voneinander. Weil wenn du mit Christus gestorben bist, dann bist du mit ihm auferstanden und zwar zu einem neuen Leben. Nicht länger lebst du selbst, sondern Christus lebt in dir. Du lebst das Leben, also du lässt Christus jetzt heraus und du lebst jetzt für ihn, sein Leben sozusagen. Und jetzt lass uns mal das Beispiel vom alten Israel anschauen. Sie waren unterwegs nach Kanaan. Also Kanaan ist so das verheißene Land. Der volle Segen Gottes. Es gab zwei Wege nach Kanaan. Einmal von Ägypten nach Kanaan und dann von Babel nach Kanaan. Zwei Wege. Wir leben jetzt unter dem neuen Bund. Wir können nicht alles eins zu eins auf uns jetzt übertragen. Und wir laufen nicht entweder auf dem einen Weg oder auf dem anderen Weg, das läuft parallel. Aber das ist einfach mal so ein gutes Bild hier. Wir sehen ja im 1. Korinther 10, Vers 11, dass all diese Dinge, die dem Volk Israel widerfahren sind auf dieser Wanderung, sind als Vorbild, als Bild für uns geschrieben worden, auf die das Ende des Zeitalters gekommen ist und so. Also das gilt uns. Wir können also auf Israel schauen und sagen, all das Gute machen wir nach und das Schlechte ist eine Warnung, wollen wir nicht nachmachen. Also ist Israel ein gutes Bild für uns. Und jetzt lasst uns Israel einfach mal anschauen. Der erste Weg war von Ägypten nach Kanaan. So, diese Geschichte ist ja meistens bekannt, Kinderbibeln und so weiter. Und sie werden aus Ägypten gerettet. Ägypten ist so das Bild der Knechtschaft, in Sünde gefangen. Und Gott rettet sie mit mächtiger Hand. Weißt du, dass wir errettet sind aus aller Gewalt der Finsternis und hineinversetzt wurden in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind errettet. Und so wurde das Volk Israel errettet. Jetzt ziehen sie durch das Rote Meer. Die Ägypter versuchten das auch, ertranken und so weiter. Das Meer kommt zurück. Und jetzt sind sie wirklich gerettet. Da ist also eine Trennung. Die Ägypter können sie nicht mehr greifen. Sie sind gerettet, jetzt sind sie in der Wüste. Sie sind noch nicht in Kanaan angekommen. Gott hat ihnen ein Land versprochen. Und eigentlich, wenn du das hier in den Mosebüchern liest, er sagt, ich habe euch dieses Land gegeben. Nicht, ich werde euch das Land geben. Ich habe euch dieses Land gegeben. Wir sind gesegnet worden. Da heißt das nicht, wir werden irgendwann gesegnet werden. Kanaan ist auch kein Bild für den Himmel, sondern ein Bild für dein Leben auf dieser Erde, wo Gott dich hinhaben möchte. Das ist einmal der volle Segen Gottes und zum anderen ist das auch dein Potenzial, deine Berufung, wo Gott dich hinhaben möchte. Die Frage ist also, hast du denn Kanaan schon erreicht? Bist du noch unterwegs? Irgendwo sind wir auch alle unterwegs, aber das ist das Ziel Gottes mit dir, dass du den vollen Segen erlangst und mit diesem Segen dann in den vollen Dienst eintrittst. Also das ist erstmal Rettung aus der Knechtschaft. So sind wir errettet worden. Kanaan heißt also einmal, Gott will dich segnen. Kanaan heißt, vielleicht die nächste Folie mal, Kanaan heißt, Gott will dich segnen. Ich will mal einfach zwei Bibelstellen hier davon euch weitergeben. Da heißt es im 2. Mose 3,17, Kanaan ist das Land, in dem Milch und Honig fließt. Es ist ein Bild für den vollen Segen Gottes. Oder ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. So wollen wir leben. Völlig versorgt. Rundum völlig versorgt. Und dann sagt Gott ja zu seinem Volk, ihr werdet in ein Land kommen, ihr werdet Häuser bewohnen, die ihr nicht gebaut habt, Städte, die ihr nicht gebaut habt. Ihr werdet Weingärten besitzen, die ihr nicht gepflanzt habt. Also alles fertig. Ihr braucht bloß rein in den vollen Segen Gottes. Das hat Jesus für uns getan. Der volle Segen Gottes. Preise Gott. Wenn wir das erkennen, verstehen, wie Gott uns gesegnet hat. Es heißt aber auch, nicht alle sind dort angekommen. Nur durch Glauben kommst du nach in dein Kanaan hinein. Nur durch Glauben. Wir lesen in Hebräer 3, Vers 19, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Also nach Kanaan kommst du nur durch Glauben. Du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen, aber um den zu ergreifen, brauchst du Glauben. Du musst Gott einfach mal vertrauen. Ohne Glauben geht's nicht. Es geht nicht. Ein christliches Leben ohne Glauben geht nicht. Du musst Gott vertrauen. In jeder Lage deines Lebens. Herr, ich glaube, dass du mein Helfer bist. Ich glaube, dass du mir hilfst. Ich vertraue dir. Ohne Glauben geht's nicht. Da gab es Riesen, die mussten überwunden werden. Schwierigkeiten, die mussten überwunden werden. Berge mussten versetzt werden. Schwierigkeiten mussten aus dem Weg geräumt werden. Und nur die, die glaubten, das waren ja bloß zwei Leute, leider. Und die total neue Generation, die kam dann ins Land. Also ohne Glauben geht's nicht. Wenn du dir allein mal Epheser 1 durchliest. Weißt du, Epheser, die ersten drei Kapitel, da geht es darum, wie Gott dich gesegnet hat. Und in den letzten drei Kapiteln, da geht es darum, was kannst du jetzt daraus machen? Wie sieht dein Dienst, dein Leben jetzt für Gott aus? Und wenn du allein das erste Kapitel, die ersten 14 Verse, Du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Dann geht es darum, dass wir ein Erbteil erlangt haben in ihm. Wir sind berufen, wir sind auserwählt, wir haben ein Erbteil erlangt. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Er ist das Angeld, das Unterpfand für das Erbe. Und dann heißt das für die Erlösung des Eigentums. Das heißt, dein Geist ist wiedergeboren. Dein Körper ist noch nicht errettet in dem Sinn. Es wartet noch ein Erbe auf uns. Das haben wir jetzt noch nicht. Der Heilige Geist ist sozusagen die Anzahlung, wo Gott dir zusichert. Wenn du den Heiligen Geist hast, kriegst du alles andere auch. Du bist versiegelt. Versiegelt heißt, niemand anderes darf dich antasten. Niemand anderes. Wenn Polizei oder Gerichtsvollzieher irgendwo eine Wohnung versiegelt, darf niemand eintreten. Niemand darf rein. Du bist versiegelt. Niemand anderes als Jesus darf in dein Leben eintreten. Niemand darf diese Siegel brechen. Du bist wiedergeboren. Dein Geist ist neu geworden. Also wenn wir das erstmal verstehen, wer wir sind in Christus. Und dann ab Vers 15 geht es ja um dieses Gebet, wo Paulus betet, die Herzensaugen sollen geöffnet werden. Also Herzensaugen, deine Vorstellung, deine, weißt du, du kannst mit deinem Herzen Dinge sehen, die du mit deinen natürlichen Augen nicht sehen kannst. Du kannst mit deinen geistlichen Augen den geistlichen Segen wahrnehmen. Und davon musst du reden. Und darüber musst du nachdenken. Das musst du träumen. Das musst du in deiner Vorstellungskraft. Weißt du, Vorstellung hat eine Kraft. Deshalb sagen wir eine Vorstellungskraft. Weißt du, was Vorstellungskraft ist? Wenn du irgendwo zu einem riesigen Supermarkt fährst oder Einkaufscenter und du parkst dein Auto dort. Und jetzt triffst du da jemanden, steht dann und du unterhaltet euch. Du sagst, ja, mein Auto steht. Und wenn du jetzt so mit deiner Vorstellungskraft kannst du dein Auto da stehen sehen. Obwohl du es ja nicht siehst, aber du weißt genau, wo das Auto steht. Deshalb findest du es ja wieder. Ohne Vorstellungskraft würdest du dein Auto ja nicht wiederfinden. Wenn du deine Augen einfach mal schließt und du kannst jetzt dein Wohnzimmer sehen. Wenn ich jetzt sage Wohnzimmer, jetzt siehst du genau, wie die Möbel stehen, oder? Das ist Vorstellungskraft. Wenn ich jetzt sage, du bist gesegnet und du siehst jetzt Krankheit und Nöte und der blöde Chef und jetzt ist die Schleuse geschlossen. Deine Vorstellungskraft stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Du musst die Vorstellungskraft entwickeln. Du sitzt mit Jesus im Boot und er stillt gerade diesen Sturm. Du gehst mit Jesus, bist mit Jesus unterwegs und er heilt die Kranken. Und jetzt liest du das Wort, du bist von Krankheiten geheilt. Du bist gesegnet, du hast das Leben Gottes in dir, diese Vorstellung entwickeln. Und das betet Paulus. Oh Herr, ich bete, dass die Vorstellungskraft dem Wort Gottes gemäß ist, dass die Augen des Herzens geöffnet sind. Von den 12 Kundschaftern hatten 2 die richtige Vorstellungskraft. Und die anderen haben nur natürlich gesehen. Die haben die Riesen gesehen. Und die anderen 2 Kundschafter, Josua und Kaleb, haben die Riesen schon besiegt, gesehen, weil Gott es so gesagt hat. Die haben sich schon in den Städten wohnen sehen. Die anderen haben gesagt, da kommen wir nie rein. Die anderen haben sich schon drin gesehen und die anderen haben sich bloß draußen stehen sehen. Ich bin abgeschnitten von dem See, da kommen wir nie rein. Die werden uns besiegen. Merkst du, wie wichtig die Vorstellungskraft ist? Und ich sage dir, deine Vorstellungskraft bestimmt dein Reden. Also ich mache dir einfach mal den Vorschlag, bete dieses Gebet. Epheser 1, Verse 15 bis 23, für dich. Herr, öffne mir die Augen des Herzens, dass ich dich erkenne, dass ich den Segen erkenne, dass ich erkenne, wer ich in Christus bin. Da klemmt es bei mir, Herr, öffne mir die Augen des Herrn. Dann musst du natürlich parallel zu deinem Gebet auch die Bibel lesen. Das Neue Testament. Aber okay, das war nur so nebenbei. Wie gesagt, wenn ich von dem Segen Gottes spreche, da, wenn mich da jemand anpiekt, dann kann ich lospredigen. Wie kannst du den Segen Gottes empfangen? Durch Glauben. Durch Glauben. Oh, wow. Aber die Predigt parken wir mal jetzt hier nebenan. Mal zurück nach Kanaan. Also, das Land in der Fülle, der volle Segen Gottes. Kanaan heißt, Gott will dich segnen. Das ist so der Weg aus Ägypten nach Kanaan. In Ägypten hatten sie, was den Segen Gottes angeht, Versorgung Gottes und so weiter, sie hatten nicht genug, sie hatten Mangel. Sie waren unterdrückt in Ägypten. Ägypten steht für Mangel. Jetzt sind sie errettet und sind in der Wüste. Da hatten sie grad genug. Das Manna, jeden Tag neu, kein Vorrat. Jeden Tag neu, sie sollten Gott vertrauen für jeden Tag. Und Kanaan steht für Überfluss, mehr als genug. Ägypten nicht genug, die Wüste gerade genug und Kanaan mehr als genug. Das ist das Potenzial der Erlösung, mehr als genug. Ich weiß nicht, wo, auf welcher Station du jetzt da bist, ja. Ich meine, nach oben ist ja noch viel Luft, ne? Mehr als genug. Aber wenn wir verstehen, gesegnet, um ein Segen zu sein, in dieser Weise sollten wir nie genug haben, um mehr zum Segen zu sein. Und jetzt die andere Richtung aus Babel. Also wegen Sünde und so weiter. Sie sind dann in Gefangenschaft gekommen. 70 Jahre. Also jahrzehntelang. Und sie haben sich dann inzwischen dort ganz gut eingerichtet. Sie waren, fühlten sich gar nicht mehr so als Unterdrückte. Sklaven waren die dort nicht. Fronarbeit mussten die auch nicht leisten. Die haben sich ihren Wohlstand aufgebaut. Die haben sich ihr Nest gebaut. Und jetzt sagt Gott, zieht aus von ihnen. 70 Jahre sind rum. Nicht alle haben Gott gedankt dafür. Oh, preis der Gott, endlich zurück. Einige. Ich glaube, nicht mal die meisten sind zurückgegangen. Aber doch viele. Viele sind zurückgegangen. Und jetzt der zweite Weg von Babel nach Kanaan heißt, du sollst Gott dienen. Die eine Richtung, Gott will dich segnen, und die andere Richtung, du sollst Gott dienen. Das war der Plan Gottes. Und diesmal sollten sie aus ihrem Wohlstand ausziehen und ein zerstörtes Land wieder aufbauen. Also aus Ägypten, da sind die Freudiger ausgezogen wahrscheinlich. In ein Land voller Segen. Und jetzt leben die in der Fremde, wo Gott sagt, eigentlich gehört ihr da gar nicht hin. Und ich will, dass ihr zurückgeht. Ein zerstörtes Land sollt ihr wieder aufbauen. Weißt du, als wir mit der Gemeinde starteten, ist ja schon 32 Jahre her, wir wollten schon das 30-jährige Jubiläum feiern, dann kam Corona, dann wollten wir 30 plus feiern, dann war Corona immer noch da. Jetzt warten wir bis 35, oder? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls in den Anfangsjahren kamen immer mal Leute, die haben so mal so reingeschneit. Die guckten mal, was wir so machen als Gemeinde. Ja, ist ja toll. Und etliche von denen sind lieber nach Berlin gefahren zum Gottesdienst. Weil die fühlten sich da wohler. Die konnten, ich nenne das so die Säulenheiligen. Also nicht wie in Indien, wo die sich auf die Säule setzen, sondern hinter der Säule sitzen. Die Säulenheiligen. Die dort so immer als Gast, weißt du, wenn du zu Gast irgendwo reinkommst. Ich hoffe, wenn du Gast bist, du fühlst dich total wohl bei uns. Wollen wir ja auch. du kriegst dein Käffchen und einen Keks und wir unterhalten uns und alles schön. Wir freuen uns, dass du da bist. Aber dann ändert sich manchmal das, wo wir auch was von dir erwarten. Du sagst, mein Leben gehört Gott. Ich bin Teil in dieser Gemeinde. Schön, dann hilfst du also mit. Und schon sitzen sie hinter der Säule. Wer macht beim Laubhaken mit? Und wir haben ja ein paar Säulen. Glücklicherweise sitzt keiner dahinter jetzt. Ja. So, aber Arbeitseinsatz, Frühjahrsputz, egal was. Und dann schwupp sind die Leute hinter der Säule. Und wenn du jetzt in eine andere Stadt, eine große Gemeinde, zu einem Gottesdienst gehst, bist du mal Gast. Und wirst immer freundlich empfangen. Und kriegst ein Käffchen und alle sagen, ach schön, dass du wieder da bist, mitarbeiten. Na, ich kann ja nicht, ich komme ja aus einer anderen Stadt. Hab keine Zeit. Und da fühlt man sich dann ganz wohl. Also ich kann mich an so die Anfangsjahre erinnern, wo Leute dann sagt, ja, das ist bei euch, hier muss man so viel machen, das fordert mich so heraus, das ist so, ich fühle mich da wohler. Kannst du nachvollziehen, wie es den Leuten ging? Jetzt kommen die Propheten und sagen, 70 Jahre sind rum, komm, wer kommt mit, wer kommt mit? Ja, wollt ihr nicht? Da ist unsere Heimat, ja, die ist aber kaputt. Ich bleib lieber hier. Und Gott hat einen Plan gehabt. Er wollte, dass sie wieder den Tempel aufbauen. Er wollte, dass sie die Stadtmauer aufbauen. Hier Esra 1, Vers 3, nach Hoffnung für alle lese ich mal hier. Wer von euch zu seinem Volk gehört, soll nun nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen, in dem der Herr angebetet wird. Denn er ist der Gott Israels, der in Jerusalem wohnt. Sein Segen möge euch begleiten. Oder Nehemia 2, Vers 17, auch nach Hoffnung für alle Übersetzung. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger den Gespött der Leute preisgegeben sind. Hier geht's also tatsächlich um Aufbauen, nicht um Segen bekommen, wo andere gearbeitet haben. Und ich ernte den Segen. Sondern jetzt geht's darum, den Wohlstand zurückzulassen, die Bequemlichkeit zurückzulassen und Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen und Gefahren, da gab es Feinde auch wieder. Auf beiden Wegen brauchst du Glauben. Du brauchst Glauben, um den Segen zu empfangen, um die Riesen vorher zu überwinden, damit du den Segen empfangen kannst. Und du brauchst Glauben, um überhaupt erstmal Bequemlichkeit zurückzulassen. Denkst du, dass du da Glauben für brauchst? Warum stehen wir Sonntag früh auf und die anderen schlafen aus? Du brauchst Glauben zum Aufstehen. Also ich brauche manchmal Glauben, dass ich aufstehe. Also nicht nur, weil ich Pastor bin, sondern an jedem Tag. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt da sagt, ach, ich stehe ganz gern früh um 5 auf oder so. Wir brauchen manchmal Überwindung. Und wir müssen dann aber wissen, was Gott von uns erwartet. Ich bin auf dem richtigen Weg hier. Das hält uns doch wach. Aber weißt du, viele reden heute von Erweckung. In dieser Zeit, da heißt es, Gott erweckte den König Kyros. Und Gott erweckte sein Volk. Wofür? Zum Dienst, damit sie dienen. Ich weiß nicht, wie du Erweckung mit welchen Dingen du Erweckung verbindest irgendwie. Alle lachen und alle fallen zu Boden und wir haben tollen Lobpreis und tolle Gottesdienste. Schön, ich nenne das den Segen, dass du gesegnet bist. Könnt ihr euch an die Predigt von Pastor Matthias Schwöker erinnern? Der sagt, Auferbauung ist nicht einfach nur, dass du dich schön fühlst, sondern Auferbauung, du hast jetzt mehr Kraft. Wenn du vorher gerade so geschafft hast, eine Toilette zu putzen, dann bist du jetzt auferbaut und du schaffst es, zwei Toiletten zu putzen. Da muss ja mehr Kraft da sein. Wenn du es gerade geschafft hast, den Dienst in der Gemeinde wahrzunehmen, wenn du auferbaut bist, dann schaffst du mehr Dienst für Gott. Wenn du Sünde zu überwinden, da brauchst du Kraft, Auferbauung, Kraft. Ohne Glauben geht gar nichts. Und sie brauchten Glauben, um wieder zurück in ihre Bestimmung zu kommen. Weißt du, du brauchst Glauben, um in deine Bestimmung zu kommen, um nach Kanaan zu kommen. Hast du dein Kanaan schon erreicht? Das ist der Platz deiner Bestimmung, wo Gott dich haben will. Für jeden Christen gilt, du brauchst deine Gemeinde. Wenn wir das nicht sind, brauchst du woanders deine Gemeinde. Aber nicht einfach nur, ja, ich gehöre ja zum Leib Christi weltweit. Ja, wo ist denn weltweit? Wo steht denn diese Kirche? Weltweite Kirche, wo steht denn die? Da steht auch ein Teil in Frankfurt Oder. Oder? Oder, ja, oder. Also Kanaan steht dafür, Gott will dich segnen und du sollst Gott dienen. Segen empfangen und dann sich Gott zur Verfügung stellen mit allem, was du hast. Manche Leute haben den Segen Gottes erlebt. Ich denke an einen Geschäftsmann, der war in Schulden und er hat Jesus kennengelernt und Gott hat ihn errettet, neues Leben. Er hat die Segensseite verinnerlicht. Gott hat ihn aus Schulden herausgebracht. Preis sei Gott. Gott kann Wunder tun. Gott kann Dinge tun. Jetzt war er aus den Schulden raus, hat wieder ein neues Geschäft. Ich weiß nicht, was das jetzt war mit Finanzen, irgendwas. Und dann ging es um die Dienstseite. Und er sagt, ja, allein mein Zehnten kann ich mir jetzt gar nicht mehr leisten zu geben. Du weißt gar nicht, was ich verdiene, wie hoch der Zehnte ist. Weißt du, der Zehnte ist für jeden gleich hoch. Das sind 10%. Das ist für jeden gleich hoch. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Ja, und weißt du, mein Geschäft, ich brauche so viel Zeit für mein Geschäft. Ich habe gar keine Zeit, Gott zu dienen. Und Gott hat ihn gerettet und gesegnet. Und jetzt hat er keine Zeit für Gott. Am Ende ging es so gut auch nicht mit ihm aus, dann, aber das mag dahingestellt sein. Selbst wenn er jetzt weiterhin finanziell da gesegnet ist, aber was ist mit seiner Bestimmung? Es gibt zwei Richtungen, wo Gott möchte, dass du dein Kanaan erreichst. Wir haben Beispiele in der Bibel, zum Beispiel die Schwiegermutter des Petrus wurde geheilt. Preis dem Herrn für Heilung für Schwiegermütter. Und dann heißt es, sie stand auf und diente ihnen. Jesus heilt sie von einem Fieber. Sie war schwer krank. Das war nicht einfach nur mal erhöhte Temperatur, weißt du, sie war schwer krank. Und Jesus rührt sie an, heilt sie. Das Erste, was sie tat, war, sie stand auf und diente ihnen. Er hat nicht gesagt, jetzt brauche ich eine Erholungskur. Sie diente ihnen. Dann lesen wir von den Frauen, die Jesus folgten, die befreit und geheilt wurden, Lukas 8, Vers 3, die ihm dienten mit ihrer Habe. Also wo immer Menschen gesegnet wurden, geheilt, freigesetzt, das Erste, was sie fragt, Jesus, ich will dir folgen. Darf ich dir folgen? Das war einfach Dankbarkeit. Sie wussten, mein Leben hängt sowieso von Gott ab. Mein ganzer Segen hängt von Gott ab. Also gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott hatte einen Plan für Israel damals. Gott hat einen Plan für uns. Da heißt es im Propheten Sacharja, weißt du, eigentlich, da gibt es mehrere Bücher, die müssten wir jetzt lesen. Haben wir die Zeit jetzt nicht. Da gibt es Esra, Nehemia. Dann gibt es Haggai, Sacharja, Malachi, diese Propheten, die letzten Propheten im Alten Testament, die sind so lang, ich lies dir das einfach mal durch, das ist augenöffnend. Und da steht drin in dem Propheten Sacharja, was Gott für einen Plan für Israel, weshalb sie überhaupt zurück sollten, weil Gott hat einen Plan. Er sagt, Sacharja 8, 13, ihr sollt ein Segen sein. Oder die Heiden werden erkennen, dass Gott mit euch ist, in Vers 23. Die Heiden sollen erkennen, es gibt einen lebendigen Gott in dieser Welt. Sacharja 9, Vers 9, von euch kommt der Erlöser. Tochter Zion und so weiter, kennt ihr das Weihnachtslied? Das ist dieser Vers. Tochter Zion, Freude. Von euch kommt der Erlöser. Das ist mein Plan, deshalb sollt ihr zurück. Ich habe einen Plan für euch, für die Welt, für die Rettung der Welt. Das war der Plan, das war die Vision Gottes. Und nicht nur, ja, ich habe meinen kleinen Schreinerladen, hoffentlich kaufen die Leute, ja, mein Wohlstand nimmt langsam zu. Gott hat einen Plan, wo er dich braucht für diesen Plan. Und dann, die Israeliten waren 70 Jahre, also die Juden 70 Jahre dort in Gefangenschaft oder in Verbannung sozusagen. Das heißt, eine völlig neue Generation wuchs heran, die haben den Tempel noch nie gesehen. Die haben noch nie die Opferrituale mitgemacht, die Tempelgottesdienste, die Feste. Das haben die noch niemals gesehen, miterlebt. Die haben die Wolke der Herrlichkeit noch nie gesehen, noch nie. Die haben es nur von den Alten gehört. Dann hatten die ihre Synagogen, dann haben die die Schrift gelesen, aber gesehen haben die es noch nie. Sie haben Gott noch nie wirklich erlebt. Und die sind jetzt zurückgekommen. Die sagen, okay, wir bauen wieder auf. Und jetzt sind die Feinde da und jetzt sind, naja, wie fangen wir an? Jetzt fangen wir mal anders. Und jeder hat wieder nur an sein kleines Feld gedacht. Und dann, da wächst ja nichts. Sind wir verkehrt hier? Und jetzt kommen Propheten, die sagen, woran das liegt. Und sie haben diese Vision Gottes immer wieder erneuert. Die Leute, die neue Generation, die haben den Wert der Gottesdienste nicht verstanden, den Wert der Opfer, den Wert des Tempels nicht verstanden. Gott wollte unter ihnen wohnen. Die haben das nicht verstanden. Und so hatten sie eine, ja, wie soll ich sagen, eine gleichgültige Haltung all dem gegenüber. Warum sollen wir das hier und so und uns hier ein abquetschen und ich muss mich um meine Familie und mein kleines Feld kümmern. Das war ihre Vision. Und Gott hatte eine größere Vision. Gott will, dass sein Tempel gebaut wird, haben die Propheten gesagt. Und sie sagten, ja und, was geht mich das an? Können die anderen machen. Wisst ihr, die Abkürzung für Team heißt ja toll, ein anderer macht's. Für manche Leute. Ja. Für andere Leute heißt es, komm, lass es uns gemeinsam tun. Und sie haben die Vision Gottes nicht wirklich verinnerlicht, nicht verstanden. Gott wollte die besten Opfertiere. Und sie haben das Kranke, das, was sowieso Ausschuss war. Die haben den Wert nicht verstanden, sogar gestohlene Tiere. Gott will, dass ich mein bestes Schaf opfere. Ich werde doch nicht mein bestes Schaf, das Kranke, was sowieso nicht lange mehr lebt. Das können wir noch opfern. Die haben nicht verstanden, was Gott eigentlich wollte. Das Beste. Gott erwartet deinen Zehnten. Ja, ist mir egal. Kann er ja erwarten, aber wozu? Und jetzt kommen die Propheten, die Ermahnungen, Gottes Wort an Israel. Da heißt es, also Haggai, Malachi, also ich habe bloß einzelne Verse dran. Lest euch das einfach mal zu Hause durch. Achtet auf eure Wege. Achtet auf eure Wege, auf eure Haltung. Achte auf dein Herz. Achtet, woran arbeitest du denn eigentlich? Und dann arbeitet zuerst am Haus Gottes. Zuerst am Haus Gottes. Ich denke, du brauchst Glauben dafür. Die Leute brauchten Glauben dafür. In meinem Feld, da wächst nichts. Der Weinstock trägt keine Frucht. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, ja, guck mal, der Tempel steht noch nicht. Wenn der Tempel steht, wächst deine Frucht. Die sagt, was soll das für ein Zusammenhang sein? Die haben das nicht verstanden. Den Dienst für Gott und den Segen von Gott haben sie nicht verstanden. Ihr verachtet mich, sagt Gott durch Malachi. Ihr verunehrt mich, ihr beraubt mich. Und sie fragen, wenn du nur mal Malachi, lies Malachi zu Hause. Da geht es ja in den ersten Versen schon gleich los. Ihr verachtet mich. Ja, worin denn? Und ja, mit Opfertieren und mit dem Zehnten und mit Tempelbau. Das ist ein Buch der Ehre Gottes. Gott wollte seine Ehre wiederherstellen vor dem Volk. Weil sie waren gleichgültig ihm gegenüber. Weißt du das, wenn dir der Gottesdienst gleichgültig ist, verunehrst du deinen Gott. Denn sein Wort sagt, verlass die Versammlung nicht. Warum kommen wir zusammen? Weil wir sein Reich bauen. Wir wollen, dass das Evangelium bekannt wird. Wir wollen etwas darstellen in der Gemeinde. Deshalb reicht es nicht, dass jeder zu Hause für sich vom Fernseher sitzt und Fernsehgottesdienst sich einzieht. Das reicht nicht. Das kannst du dann am Montag und Dienstag machen, aber am Sonntag müssen wir zusammenkommen, gemeinsam ein Tempel bauen, geistliche Opfer darbringen und etwas darstellen in dieser Stadt. Deshalb ist die Versammlung so wichtig. Im Blick auf die Gemeinde, oder dann sagen sie noch in Malachi, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was habe ich davon? Kennst du sowas? Komm zum Gottesdienst. Ja, heute brauche ich so diese Aufbauung nicht. Ja, aber der andere braucht das. Der andere braucht, dass du mit deinem Glauben, mit deinen geistlichen Gaben kommst. Weil der andere braucht das. Und Gott braucht das. Und die Stadt braucht das. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und Gott sagt, nein, 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 es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit, da werdet ihr erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, der Gott dient und zu dem, der ihm nicht dient. Die Zeit kommt. Du brauchst Glauben, deine Zeit und dein Geld und deine Gaben hier einzubringen, nicht in der Megachurch, hier vor Ort, hier einzubringen, im Glauben, dass dein Lohn im Himmel nicht verwelkt. Da brauchst du schon Glauben. Und nicht nur, ja, was habe ich denn jetzt hier davon? Wir bauen an etwas Großem. Und jetzt einfach mal der Blick auf die Gemeinde. Gottes Wort an uns. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Der Herr sagt, baut das geistliche Haus Gottes, bringt geistliche Opfer dar. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das zufallen. Gott will sich unter uns bewegen. Oder im Sacharja heißt es, von euch kommt der Erlöser. Und Gott will, dass von uns der Erlöser in die Welt gebracht wird. Das ist sein Plan. Die Menschen sollen erkennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Unter uns. Da müssen wir erstmal zusammenkommen. Ich glaube, das dürfen wir erwarten für jede Kleingruppe. für jeden Kinderdienst, egal ob jung und alt, für den Gottesdienst, wann immer wir uns treffen, dass Gott sich unter uns bewegt. Und wenn dann Gäste, Nachbarn, dann Freunde reinkommen, dass sie merken, wow, ich konnte mir das mit dem Glauben nicht erklären, aber irgendwas in meinem Herzen hat mich berührt, weil Gott da ist, weil der Heilige Geist da ist. Deshalb müssen wir zusammenkommen. Das ist Gottes Plan. Er will dich segnen über alle Maßen. Aber er will auch und er erwartet von dir, dass du in den Dienst eintrittst. Dass du so erweckt wirst, dass du in den Dienst eintrittst. Und zum Schluss habe ich drei Fragen mitgebracht für euch. Drei Fragen. Was hat Gott davon, dass es dich gibt? Was hat deine Gemeinde davon, dass es dich gibt? Und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Diese drei Fragen. Ich brauche gar nicht mehr sagen, schreibt dir die auf, ihr macht das schon gleich per Foto. Ja, die Zeiten haben sich verändert, die Fragen haben sich nicht verändert. Was hat denn Gott davon, dass es dich gibt? Was hat deine Gemeinde davon, dass es dich gibt? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und bitte beantworte nicht bloß eine Frage. Alle drei Fragen. Alle drei Fragen gehören zusammen. Und das musst du auch nicht mir beantworten. Wie du das beantwortest, sehe ich ja dann. Aber das musst du erstmal dir selber beantworten. Was hat Gott davon, dass es dich gibt? Was hat deine Gemeinde davon, dass es dich gibt? Was haben andere Menschen in deiner Nachbarschaft, Arbeitskultur, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Deine Familie, was haben die davon, dass es dich gibt? Hast du denn Kanaan schon erreicht? Das ist die Frage. Hast du denn Kanaan schon erreicht? Und das beantwortest du mit diesen drei Fragen. Und nimm dir Zeit, wenn du zu Hause bist, in deiner stillen Zeit, in deiner Zeit mit dem Herrn, wenn du die Bibel liest, wenn du betest, nimm dir Zeit, lass Gott zu dir sprechen. Und jetzt lass uns zusammen beten. Danke, Herr, du bist ein guter Gott. Und wir geben dir alle Ehre. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich, wirklich, wirklich gut bist. Danke, Herr, für den Segen, den wir empfangen haben. Gesegnet mit allem geistlichen Segen. Gesegnet. Ich bin gesegnet, Herr. Ich danke dir für dein Leben in mir. Ich danke dir für die Erlösung, für Vergebung der Sünden, für die Gabe der Gerechtigkeit, für das neue Leben in Christus. Ich danke dir, Herr, ich danke dir, Herr, dass du mein Versorger bist, mein Vater bist, dass du mein Beschützer, mein Bewahrer bist, dass du der Gott bist, der mich heilt. Ich danke dir, dass du mich führst und leitest, dass du mich Probleme und Stolpersteine umschiffen lässt. Danke, Herr, dass du mich hältst in deiner Hand. Ich danke dir. Setz einfach deinen Namen da alles mit ein. Dank sei dir, Herr, dank sei dir. Und Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass es nicht nur um den Segen geht. Die Welt dreht sich nicht um mich, sondern um dich und um dein Reich. Und so wie ich gesegnet bin, Herr, so will ich dir dienen. Und ich will Bequemlichkeit zurücklassen, mit voller Absicht. Herr, gib mir den nötigen Glauben und die Kraft dazu, Bequemlichkeit zurückzulassen, wo ich denke, ich habe keine Zeit, wo ich denke, ich habe keine Gaben, wo ich denke, ich bin zu schwach. Gib mir die Kraft dazu, den Glauben dazu und erneuere deine Vision in mir, die du hast für diese Gemeinde, für diese Stadt, für meine Familie, für meine Nachbarschaft. Denn ich will dir dienen. Hilf mir, Herr, dass ich mein Kanaan erreiche. Und der Herr erhört solche Gebete. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Dank sei dir, Herr. Ombrosubras. Karya sukutuda haramanas. Sodododu kutubuda da haramanas. Ombrosubodia haramanas sukutubudas. O da haramanas sukutuda haramanas sukutudas. Ombuda haramanas. Es ist nicht die Zeit, sich auszuruhen. Jetzt ist die Zeit, wach zu werden. Es ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen, sondern aufzustehen. Werde wach, sagt der Herr. Werde wach, stärke das Übrige, das sterben will. Werde wach. Steh auf von den Schlafenden, von den Toten. Steh auf und tu deinen Dienst und tritt ein in den Dienst des Herrn. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gnade, die uns stärkt. Wir geben dir Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Amen.